Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus.
Amen.
Nachdem wir in den letzten Predigten die ersten drei Bitten des Vaterunser besprochen haben, liebe Gemeinde, wird es nun heute alltäglich. Unser tägliches Brot gib uns heute. Die ersten drei Bitten waren ja eher vertikale Bitten, weil sie die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen deutlich gemacht haben, die Grundlage dann für die horizontalen Bitten sind. Es ging um Gottes Namen, Gottes Reich und sein Wille. Die vierte Bitte führt uns nun direkt in das menschliche Leben hinein, denn wir alle brauchen ja dieses tägliche Brot. Martin Luther meint dazu in seiner Erklärung im kleinen Katechismus, den finden Sie übrigens auch im Gesangbuch unter der Nummer 806.3. Er meint, dass Gott ja allen Menschen, sogar den Bösen, das Brot gibt ohne Bitten. Aber im Gebet heißt es hier, empfangen wir mit Dankbarkeit. Das heißt, wir wissen, es ist nicht selbstverständlich. Sodass der Begriff Brot mehr bedeutet als nur Nahrung, nämlich, nach Martin Luther, alles, was Not tut für Leib und Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuhe, Haus, Hof, Acker, wir wollen heute sagen Wohlstand und Besitz, Vieh, Geld, gute Regierung, getreue Nachbarn und dergleichen. So steht es also im kleinen Katechismus. Und so weit ist ja auch unsere äußere Existenz gespannt. Denn wer die Brotfrage aufs Essen reduziert, der verfehlt die menschliche Existenz in ihrer Breite. Die Bitte um das tägliche Brot geht weit über die Ernährung hinaus. Und die Grundlage für das richtige Empfangen und auch für ein gutes Leben, die Umsetzung des täglichen Brotes, sagt nicht nur Luther, ist die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit. Das kann im Kleinen beginnen, zum Beispiel beim Dankgebet beim Essen, dass wir uns bewusst machen, dass das alles nicht selbstverständlich ist. Und natürlich auch ein Dankgebet vielleicht im Blick auf unser Bankkonto. Wer Gottes Gaben für das äußere Leben herbeibetet, der ist dankbar für diese Gaben, der lebt einfach anders als der, für den alles ja so selbstverständlich ist. Auch wenn man natürlich durch eigenes Arbeiten und Wirken vieles selbst gewirkt hat. Das Gebet und das tägliche Brot kann eben dazu helfen, dass unser Leben zu einem Leben aus Dankbarkeit wird. Dass diese Dankbarkeit eine Lebenshaltung wird. Und Dankbarkeit wiederum ist ein bewährtes Mittel, ein Heil- und Hilfsmittel gegen Bitterkeit und gegen Neid. Beides zerstört die Seele des Menschen, sie zerfrisst sie regelrecht, die Säure, sie zerstört die Beziehung zu anderen Menschen. Ja, Dankbarkeit hilft sogar bei der Entschleunigung. Denn Entschleunigung beginnt mit dem Falten der Hände. Dass man sich erstmal dieser Dinge bewusst wird. Manche zünden noch eine Kerze an und sagen so, jetzt lasse ich mal den Alltag raus und alles, was mich so betrifft, jetzt bin ich hier, bei Gott. Entschleunigung. Falten der Hände. Unsere Welt, unsere Familien, auch unsere Gemeinden wären anders, wenn diese Dankbarkeit und diese Entschleunigung ein markanter Faktor wären. Dankbarkeit hilft, den eigenen Ansprüchen sozusagen Grenzen zu setzen. Dann könnte man mit dem Slogan Geiz ist geil und ähnliche Nachfolge-Werbeslogan kein Geschäft mehr machen. Dankbarkeit hilft, wie gesagt, diesem immer mehr, immer schöner, immer besser Grenzen zu setzen. Denn die Überdehnung der eigenen Ansprüche, die ja durch die Werbung natürlich mächtig forciert wird, bringt eine Hektik, eine Unzufriedenheit in meinem Leben. Das habe ich noch nicht, das muss ich noch erreichen. Unbedingt den ultimativen Kick, hier muss ich das noch machen, die größte Reise und so weiter. Das macht krank. Je mehr du hast, desto kränker wird deine Seele, ist leider eine Erfahrung. Und deswegen wird diese Entschleunigung von klugen Leuten dagegen gesetzt. Die Entschleunigung, wie gesagt, beginnt mit dem Falten der Hände, bei der Bitte um das tägliche Brot und beim Dank für die weitreichenden materiellen Lebensverhältnisse unserer Generation, die wir hier haben. Und wir Deutschen gehören nun mal zu den 10% der reichsten Leute der Welt. Das ist alles andere als selbstverständlich. Diese Brotbitte führt uns aber auch in die Tiefe unseres Glaubens. Der Mönchsvater Benedikt von Nursia hat das im 5. Jahrhundert, also schon 1500 Jahre her, in die Formel gefasst, ora et labora. Braucht man kein Latein, um das zu übersetzen. Bete und arbeite. Das war das Lebensprinzip der meisten Menschen. Das ist im Grunde die Grundlage unseres sogenannten christlichen Abendlandes. Dieser fromme Satz hat die Kultur des Abendlandes durch die Jahrhunderte bestimmt und hat auch dafür gesorgt, dass in den großen Krisen des Mittelalters das Abendland nicht geistlich zerstört wurde. Die Kultur des Abendlandes ist in das Altersverhalten der Menschen eingegangen und hat sogar bei denen Prägung gehabt, die sich dieser Kultur gar nicht mehr bewusst waren oder heute bewusst sind. Dass wir Menschen helfen, gehört dazu. Das ist nicht selbstverständlich. Warum eigentlich? Das ist nur die Grundlage, weil uns geholfen wurde durch Gott. Viele Länder sagen, nö, sollen sie doch machen, sollen sie doch verrecken, ist doch ihre Sache. Wir sagen, nein, Gott hat uns geholfen, wir helfen anderen. Das ist das Grundprinzip dieses tägliches Brot. Und auch wenn sich die Kultur unseres christlichen Abendlandes in den letzten Jahrzehnten durch die postmoderne sowie gesellschaftliche, politische Umbrüche grundlegend geändert hat, können wir Christen durch diese Bitte immer wieder neu ein Zeichen setzen, ein Zeichen der Dankbarkeit und zeigen, dass es eine größere Wirklichkeit gibt, die unser Leben dauerhaft tragfähig macht, sogar über den Tod hinaus. Und das kann sich eben nachhaltig auswirken. Nachhaltigkeit ist ja so ein Modewort zur Zeit. Nachhaltig, sozialpolitisch, ob in der Flüchtlingsfrage oder natürlich auch ökologisch, meine Umweltaktivität. Wesentlich dabei ist immer ein Lebensstil der Genügsamkeit. Ich sage bewusst nicht Armut, aber wir sollten als Christen uns schon dadurch auszeichnen, dass wir diesem Lebensspiel des immer mehr, immer reicher, attraktiver entgegentreten. Ich habe gerade ein Buch gelesen von Schwester Jordana, einer Dominikanerin, die im Sinne ihres Ordens ganz bewusst auch ein Gelübde der Armut abgelegt hat. Und sie schreibt dazu, Armut zu geloben bedeutet für mich, immer wieder zu überprüfen, ob ich etwas wirklich benötige oder nicht. Es ist eine Auseinandersetzung mit dem Thema Sein und Haben. Den Impuls, etwas haben zu wollen, finde ich menschlich. Aber brauche ich das wirklich? Die Antwort ist meistens nein. Erstaunlich, oder? Ich habe gelobt, mit einem einfachen Leben zufrieden zu sein und Verzicht ist Teil meines Alltags. Ehrlich gesagt tut es mir gut. Gewiss gönne ich mir hin und wieder etwas, aber dann genügt mir das auch. Wie sorgenvoll erscheinen mir hingegen Menschen, die materiell reich sind. Je mehr sie besitzen an Haus und Gut, desto mehr scheinen sie zu fürchten, es wieder zu verlieren. Hab und Gut beschäftigt die Menschen, wird ihnen zur Last und bindet sie, denn man muss ja das Eigentum organisieren, pflegen, schützen. Das Armutsgelübde weist mich auch darauf hin, mit dem vorhandenen Wohlstand verantwortungsvoll und auch genügsam umzugehen. Also keinen Strom zu vergeuden, Wasser zu sparen, fair einzukaufen. Mir ist natürlich klar, dass mein Verzicht nur ein Tropfen auf einem heißen Stein ist. Aber selbst mit einem kleinen Tropfen will ich Verantwortung tragen und ihre Gedenken, die es nicht so gut haben. Die Hölle ist, wenn man nur für sich selbst lebt und die anderen nicht mehr wahrnimmt. Soweit Schwester Jordana. Und deswegen heißt es ja auch in der Vater unser bitte nicht mein, sondern unser tägliches Brot. Die Dankbarkeit lässt uns nämlich von uns weg auf andere Menschen sehen. Und es ist ein bewährtes Therapeutikum, nicht nur gegen Neid und Bitterkeit, sondern auch gegen die Angst. Ich komme immer zu kurz. Die anderen können alles viel besser. Die sehen besser aus, die haben mehr und, und. Dankbarkeit hilft, sich genügen zu lassen. Danke, Herr, dass ich so bin, wie ich bin. Es beruhigt. Es macht frei zu ganz neuen Erfahrungen, weil ich meinen Blick nicht immer auf dieses eine Ich komme zu kurz richten muss. Und dazu, zu dieser Freiheit, gehört auch das Fasten. Wobei es hier nicht um das Heilfasten geht, um zu entschlacken oder abzunehmen, sondern um ein aktives, geistliches Fasten. Wir sind ja wieder mitten in der Passionszeit. Und da ist das Fasten ja schon viele Jahrhunderte eine gute Übung. Alle Religionen kennen das Fasten eben aus dieser Übung. Nämlich aus dieser Möglichkeit, Verzicht zu lernen, um Größeres zu erreichen. Und auch wenn es bei uns kein Gesetz ist, wie bei den Muslimen der Monat Ramadan, so stoßen doch diese gegenwärtigen Fastenaktionen in Deutschland auf immer größeres Interesse. Millionen Bürger verzichten jetzt in dieser Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern zum Beispiel auf Genussmittel oder liebgewordene Gewohnheiten. Allein in der evangelischen Kampagne 7 Wochen ohne machen nach deren eigenen Angaben fast 3 Millionen Menschen mit. 3 Millionen Deutsche. 2016 steht diese Kampagne unter dem Motto Großes Herz, 7 Wochen ohne Enge. Und da gibt es dann zahlreiche Vorträge, Gestaltungsmöglichkeiten, Internet natürlich auch viele Berichte persönlicher, allgemeiner Art. Da heißt es zum Beispiel, 7 Wochen ohne Enge, einfach mal jemanden einladen, den wir noch nicht kennen. Teilen, was da ist und erleben, dass es für alle reicht. Sich auch mal über das Glück des anderen freuen und lachen können über den eigenen Neid. Wer fastet, der hat die Chance, sich selbst zu überraschen. Zum Beispiel mit der Frage, fällt es mir eigentlich leicht, 7 Wochen auf Schokolade, Alkohol, Tabak oder was ich sonst so gerne genieße, zu verzichten? Ist mein Leben anders, wenn ich mal den Fernseher ausstelle? Oder das Internet nicht gebrauche? Was gewinne ich? Was entdecke ich, wenn ich jeden Tag einen Psalm aus der Bibel lese und darüber nachdenke, so wie wir den Psalm vorhin gesprochen haben, wo es heißt, alle Augen warten auf dich, dass du ihnen die gibst, die Speise zur rechten Zeit. Denn wer fastet, heißt es hier noch zum Schluss, der schafft sich selbst neue Freiräume. Fasten soll uns ja helfen, eben gerade dieses Wesentliche, was langfristig Bestand hat, vom Unwesentlichen, was wir nur kurz genießen und dann ist wieder vorbei, zu unterscheiden. Oder wie es Mahatma Gandhi mal gesagt hat, lediglich mit dem Essen aufzuhören, heißt noch lange nicht zu fasten. Denn das Fasten soll uns von diesen alltäglichen Dingen mal befreien, um Außergewöhnliches zu entdecken. Dass ich zum Beispiel die Zeit, die ich dann zum Essen mir nehme, mit dem Bibellesen oder mit dem Gebet verbringe. Generell kann man sagen, der Sinn des Fastens ist, für kürzere oder längere Zeit, es muss ja nicht die ganze Passionszeit sein, die Bande zu lösen, die uns eben an die materielle Welt und an unsere Umgebung binden und auf diese Weise die ganze Kraft der Seele auf das Unsichtbare, auf das Ewige zu richten. Fasten kann man eigentlich mit einem Autofokus vergleichen, ein Autofokus bei der Kamera, der sozusagen genau auf das scharf stellt, was wesentlich ist. Denn einer, der fastet, wird dadurch auch sensibler für Gottes Reden. Und Gott kann reden. Das war mein Thema letzte Woche. Sensibler für das, was Gott eigentlich von dir will, für dein Leben, für dein Alter. Einer, der fastet, schafft es besser, sich auf Gottes Wellenlänge einzustellen. Und deswegen ist ja besonders hilfreich, in dieser Zeit auch die Bibel zu lesen, Gottes Wort in sich aufzunehmen und durch Gebet mit Gott in Kontakt zu kommen. Einer sagte mal, damit wir uns nicht so sehr an das Materielle binden, hat Gott schon im Alten Testament die Abgabe des Zehnten, also 10% seines Einkommens gefordert. Und damit wir nicht so sehr uns an das Leibliche binden und es vergöttern, gibt es das Fasten. Aber eben nicht als neue Gesetzlichkeit oder eine Leistungsfrömmigkeit, wie es die Juden teilweise verstanden haben, denn niemand muss Fasten. Nein, aber es ist Gewinn. Es führt zu einer bereichernden Vertiefung unseres Lebens, das habe ich auch schon öfter erlebt, wenn wir uns nicht ständig und unterschiedslos alles gestatten. Und deswegen hat diese Fastenzeit jetzt, an der wir gerade stecken, unter anderem Sinn, uns die jeweils nötige Freiheit zum Umgang mit den Bedürfnissen unseres Körpers zu erhalten. Gott hat unseren Leib ja mit gewissen Trieben und Bedürfnissen ausgestattet. Aber an uns liegt es, das Leibliche dem Geistlichen unterzuordnen. Und das Fasten hilft, auf diesen feinen Unterschied zu achten, der zwischen der Befriedigung normaler körperlicher Bedürfnisse besteht und der inneren Begierde, die uns immer mehr gefangen nehmen. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief 6, mir ist alles erlaubt, ich kann eigentlich alles machen, was ich will, aber es darf mich nichts gefangen. Sicher, Fasten erfordert Selbstdisziplin. Wer es noch nie gemacht hat, der wird erstmal natürlich ein paar Probleme kriegen. Viele wollen das nicht und sagen, ich kann allem widerstehen, nur nicht der Versuchung. Und Martin Luther, der regelmäßig gefastet hat, sagte dazu, das Fleisch, also unser Körper, pflegt dabei schrecklich zu murren. Aber er hat auch immer wieder betont, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem gesunden Appetit und der Freude an guten Dingen. Martin Luther war ja alles andere als ein Kostverächter, wie wir wissen. Er hat ja auch literweise Bier getrunken, das gehörte dazu. Und dem, was der Apostel Paulus Fressen und Saufen zeichnet. Denn Fressen und Saufen meinen diesen unnatürlichen Drang, die Begier nach ständig neuen Gaumenfreuden, nach dem ultimativen Kick, das muss ich noch erleben, das darf ich nicht versäumen und. Und nennt das in Römer 14 sogar Götzendienst. Für Jesus war das Fasten völlig normal. Wir haben in der Lesung gehört, was er über Spenden, über Beten, über Fasten gesagt hat. Zum Beispiel, wenn ihr fastet, dann sollt ihr nicht sauer dreinsehen, wie die Heuchler. Wenn du fastest, salbe dein Haupt, wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der ins Verborgene sieht, und dein Vater wird dir vergelten. Also Jesus setzt das Fasten voraus, genau wie Spenden, genau wie Beten. Er sagt nicht, falls du mal fastest, wenn du gerade mal Lust hast, sondern wenn. Also völlig klar, dass du es machst. Also wenn du fastest, machst du dann so. Und die vielen Erfahrungsberichte, nicht nur im Internet, unter den diversen Adressen, die zeigen, dass Menschen durch dieses geistliche Fasten sich selbst, ihre Umgebung und auch die Gesellschaft ganz anders wahrnehmen können. Und sie bestätigen die Weisheit, weniger ist mehr. Oder wie Schwester Jordana sagte, die Armut macht mich frei von vielen Dingen, weil ich mich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Es ist nicht mehr so ein Ballast, den ich mit mir rumschleppe, der ganze Besitz, sondern ich bin frei. Fasten ist wie eine Schatzsuche. Sie wissen, Schatz liegt nicht einfach da, man muss ihn suchen. Man muss viel Energie, vielleicht Zeit opfern, durch große Anstrengungen, die man aber dann bekommt. Oder für die Jugendlichen eher so wie ein Adventure-Game, da muss man also jede Menge Aufgaben und Rätsel lösen, um dann zum nächsten Level zu kommen, bis man dann sozusagen den Schatz gefunden hat, um zum Ziel zu kommen. Fasten bestätigt auf folgende Weisheit, je stiller wir sind, desto mehr hören wir. Je langsamer wir leben, desto mehr Zeit haben wir. Und je mehr Liebe wir verschenken, umso reicher ist unser Herz. All das steckt in der Bitte drin, unser tägliches Brot gib uns heute. Jesus kommentiert das noch in Matthäus 6 in der Bergpredigt, wenn er uns auffordert, Gott zu vertrauen, dass er uns mit all dem versorgt, was wir zum Leben wirklich brauchen. Und es geht um das tägliche Brot. Genau wie beim Willen Gottes zeigt und gibt uns Gott nicht alles auf einmal, sondern nur das für den nötigen Tag entsprechend, die nötige Ration, kann man sagen. Denn diese Bitte lehrt uns ja auch, den Blick auf das Heute zu konzentrieren. Gib uns heute, nicht ständig die Gedanken und die Sorgen auf das Morgen zu richten. Für und Vorsorge sind selbstverständlich. Aber die meisten Menschen, die quälen sich mit völlig unnötigen Sorgen und machen sich teilweise sogar medizinisch kaputt. Für und Vorsorge gesagt, klar. Aber das andere gehört zu den unnötigen Sorgen, mit denen wir unser Leben nur belasten. Davon will uns diese Bitte befreien. Unser tägliches Brot gib uns heute. Diese vielfältige Bitte gipfelt darin, dass sich Jesus selbst als das bezeichnet, was wir im Leben und Sterben wirklich brauchen. In Johannes 6 sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, dem wird nie mehr dürsten. Amen.